Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Immer neue Modebegriffe werden erfunden, um eigentlich nur zu vertuschen, dass man Schwarzbauten aufstellen will. Der neueste Begriff, Cabins. Moin, moin, verehrte Tiny House-Enthusiasten. Ja, dubiose Anbieter stellen Hütten im Außenbereich in Wäldern auf Wiesen auf, vermieten sie dann für teuerstes Geld und nennen sie dann trickreich Cabins. Darüber müssen wir heute reden. Große wie kleine Internetmagazine berichten begeisternd über diese kleinen Hütten, die mitten in der Gegend aufgestellt werden. Das Internetmagazin Prinz überschreibt ihren Artikel Raus aus Land, Auszeit in der Natur mit den nachhaltigen Cabins. Da wollen wir uns gar nicht an dem Begriff Nachhaltigkeit festhalten. Diese Sprücheklopferei ohne vernünftige Fakten geht mir sowieso seit langem auf den Zeiger. Aber darunter geht's gleich weiter. Den Stress der Großstadt hinter sich lassen und in der Natur Entspannung finden. Die Cabins bieten eine einfache Flucht aus dem Alltagstrubel. Unsere Redakteurin hat 2 Nächte in wundervoller Idylle verbracht und teilt ihre Erfahrung mit euch. In einem weiteren Artikel erzählt sie, ja, die Redakteurin ist weiblich. Die Cabins sind ideal, um die vielfältige Natur Deutschlands nicht weit von Großstädten wie Köln, Berlin, Hamburg oder Leipzig zu erleben. Zum Beispiel am Rande von Bauernhöfen mit Blick auf Pferde, Kühe, Hühner oder Schafe. Und natürlich gehört wieder dieser Pauschalspruch dazu. Besonders hervorzuheben ist die Nachhaltigkeit der Cabins, die aus umweltfreundlichen Materialien gebaut sind und in Einklang mit Natur stehen. Also wenn ich solche Pauschalsprüche lese, dann frage ich schon, wo ist der Betrug zu finden? Auf der Website campspace.com lesen wir, es befindet sich inmitten einer Wiese, auf der eine Herde freundlicher Schafe lebt. Aha, da hat die Dame wohl die Schafe persönlich nach ihrer Stimme befragt. Das Internetmagazin Lumau, Magazin für Familienreisen, schreibt, Nachhaltigkeit, Minimalismus, viel Natur und viel Ablenkung, das sind die Zutaten. Die Cabins sind perfekt geeignet für den Familienkurzurlaub im Grünen. Lumau-Autorin Jenny hat es mit ihrer Familie ausprobiert. Ganz nebenbei, oben drüber, ganz, ganz klein der Hinweis Anzeige, also bezahlte Artikel. Doch nicht nur die kleinen Popelmagazine, sondern auch schönerwohnen.de schreibt darüber. Auszeit im Grünen, nachhaltig designte Cabins. Die Redakteurin Theresa Endres schreibt darüber, die liebevoll eingerichteten Cabins lassen in Sachen Komfort keine Wünsche offen und konzentrieren sich dennoch auf das Wesentliche. Aus natürlichen und recycelten Materialien hergestellt, ich kann's nicht mehr hören, verfügen die Unterkünfte über Solarpanels auf dem Dach, eigene Wassertanks und eine nachhaltige Komposttoilette. Okay, ich denke, ihr merkt schon, da passt irgendetwas nicht vernünftig. Nachhaltig natürlich, Hotelniveau und dann eben Wassertanks, Plumpsklosett, irgendwas ist da faul. Da fragt man sich natürlich, was diese Redaktionen für einen Blödsinn produzieren und ich habe bei denen natürlich nachgefragt. Leider war keine dieser Redaktionen zu einer Stellungnahme bereit, sie sind alle abgetaucht. Darf hier schon vermutet werden, dass diese dubiosen Anbieter von Cabins diese Redaktionen bezahlt haben? Das möchte ich mir doch gerne einmal persönlich ansehen, was da wirklich los ist. Nun lebe ich ja schon seit 18 Jahren mit meiner Familie in Mecklenburg-Vorpommern südlich von Kühnungsborn und ich habe mal recherchiert, was denn hier so in Mecklenburg-Vorpommern an Angeboten existiert. Also gehe ich auf die Internetseite eines einschlägigen Cabin-Anbieters und lese dort sofort, finde deinen Rückzugsort in der Natur, in smarten Cabins abseits der Großstadt. Dort klicke ich auf die Auswahl Cabins und dann kann ich mir die Region aussuchen. Und das wird sehr grob gehalten, bei Leipzig, bei Hannover, bei Köln, bei Dortmund, bei Frankfurt und bei Hamburg. Okay, Hamburg ist das naheliegendste, also das ist meine Auswahl. Und schon werden mir stapelweise Cabins angezeigt. Und die Begriffe sind so schön. Haferhof, Himbeerwiese, Rinderweide, Pferdeweide, Holunderhof, Rehwiese, Tannenlichtung und andere. Alle Bilder der Cabins eigentlich immer so auf Wiesen oder am Waldesrand, wo ich sage, das ist doch Außenbereich, das ist doch keine legale Ecke, oder? Wie machen die das, dass sie im Außenbereich Häuser aufstellen? Ich wähle die Cabin Kräuterhof. Eine Cabin für 2 Erwachsene, Hunde sind nicht erlaubt. Die Beschreibung klingt richtig spannend. Etwas versteckt am Rande einer großen Weide gelegen, die zu einem Biohof gehört, umgeben von duftenden Kräuter- und Gemüsebeeten sowie Schafen, Pferden und Hühnern. Also die Tierwelt scheint besonders wichtig zu sein bei solchen Cabins. Also wenn ich mir das marketingtechnisch überlege, wie die Zielgruppe aussieht, dann wahrscheinlich wie folgt. Junge, großstadtverwöhnte Gören, die glauben, dass Kühe blaues Fell haben. Okay, wo liegt das Ganze? Eine halbe Stunde südlich von Rostock, 2 Stunden östlich von Hamburg und 2,5 Stunden nördlich von Berlin. Ja, was soll denn diese Geheimniskrämerei? Irgendwo hinter im Wald oder was? Aber der Hinweis, eine halbe Stunde südlich von Rostock, das war für mich dann entscheidend, diesen Kräuterhof zu besuchen. Weitere Hinweise, orts- und hofnah. Na gut, wenn es ein Biohof sein soll, dann ist es wohl hofnah. Dann steht da noch regelmäßige Begegnung, vielleicht mit der Tierwelt, ich weiß es nicht. Und, ganz wichtig, Abenteuer Level 1. Keine Ahnung, was das heißen soll, aber nach ruhigem Urlaub klingt es nicht. Eher so nach betreuter Safari für Großstädter auf Kita-Niveau. Preis ab 146 Euro pro Nacht. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber eine Business Suite im 4-Sterne-Superieur-Hotel ist normalerweise günstiger. Sei es wie es ist, ich klicke auf den Kräuterhof. Und schon kommt wieder ein Hinweis zur Anreise. Mit dem Auto 180 Kilometer von Hamburg rechnen mit einer Fahrzeit von 2 Stunden. Aber schön der Hinweis zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Circa 3 Stunden von Hamburg mit Zug und Bus, die letzte Etappe zur Cabin kannst du zu Fuß mit dem Rad oder dem Taxi zurücklegen. Eine schöne regionale Beschreibung kommt dann. Meer in der Nähe. Es zieht dich ans Meer. Nach einer halben Stunde erreichst du die Ostsee und kannst dort im klaren Wasser schwimmen. Und weiter, du befindest dich auf einem familiengeführten 100 Jahre alten Biobauernhof, umgeben von Apfelbäumen, Johannisbeerbüschen sowie Kräuter- und Gemüsefeldern, soweit das Auge reicht. Vom großen Panoramafenster deiner Cabin genießt du einen Blick über eine große Weide, auf der hin und wieder Schafe grasen. Du befindest dich inmitten einer abwechslungsreichen Landschaft aus Wäldern und Flüssen mit über 2000 größeren und kleineren Seen sowie beschaulichen Ortschaften. Ja, das war die Kurzbeschreibung von Mecklenburg-Vorpommern. Also bis jetzt haben sie erfolgreich den Standort verheimlicht. Aber die Ausstattung haben sie toll beschrieben. In unseren Cabins findest du alles Wesentliche für deinen Aufenthalt in der Natur. Die Cabin ist mit einem Holzofen, gemütlichen Decken, einer Wärmflasche und Tee ausgestattet, mit denen du dich auch an kälteren Tagen warm halten kannst. Wir empfehlen zusätzlich warme Kleidung wie kuschelige Socken, dicke Pullover und einen Regenmantel für Regentage einzupacken. Denke außerdem bitte an festes Schuhwerk und Gummistiefel, da die Wiesen und Felder ringsherum in den kühlen Monaten feucht und matschig sein können. Also irgendwie hört sich das nicht nach Hotel an. Aber vielleicht ist die Zielgruppe ja auch nur eine besondere, vielleicht so Generation Z, so wohlstandsverwahrloste Großstädter oder so. Sei es drum, ich suche jetzt 2 Übernachtungen aus. Preis 319 Euro für die beiden Übernachtungen. Die flexible Rate beläuft sich auf 259 Euro, kostenlose Stornierung bis 14 Tage vor Anreise. Ich wähle die flexible Rate. Jetzt kann ich noch Extras auswählen. Frühstück von André, vegan, 64 Euro pro Stück für 2 Personen und 2 Mahlzeiten. Kurzer Einwurf, wir müssen die Zielgruppe konkretisieren. Junge, wohlstandsverwöhnte Gören, die glauben, Kühe hätten blaues Fell und die sich vegan ernähren. Okay, ich wollte eigentlich nur alleine anreisen, aber ich nehme mal das Frühstück von André. Dann kann ich noch ein Fläschlein Rosé für 24,90 pro Stück buchen. Aber nein, ich nehme doch lieber den Naturweißburgunder für 24,90. Okay, so, das macht zusammen 372,80 Euro und ich weiß immer noch nicht, wo sich diese Cabin befindet. Jetzt muss ich meine persönlichen Daten eintragen und ich muss die allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigen. Okay, gemacht, jetzt zu den Zahlungsdetails. Und ich weiß immer noch nicht, wo die Cabin steht. Ich gebe meine Kreditkartendaten ein und muss jetzt wirklich schon bezahlen. Okay, erledigt und ich bekomme daraufhin ganz, ganz schnell auch eine Buchungsbestätigung. Und jetzt erhalte ich tatsächlich die genaue Adresse, wo sich dieser Cabin befindet. Also bei so viel Geheimniskrämerei um den Standort, das macht mich ja richtig neugierig. Also los geht's, ich fahre dorthin. Also ganz einfach war es nicht, das zu finden, weil es wirklich ein sehr abgelegener Hof war. Ja, und dieser Werbespruch, dass man den letzten Rest des Weges von der Busstation bis zum Biohof auch zu Fuß ablegen könnte, das ist ja schön, wenn man 3 Stunden Zeit zum Wandern hat. Aber dann sollte man dem verwöhnten Großstädter auch sagen, dass er noch ein Fresspaket mitnehmen soll. Angekündigt war ja ein Biohof. Also dachte ich natürlich, das ist ein Bauernhof, der biologische Produkte produziert. Aber da war nicht so viel zu sehen. Da war viel Gerümpel, was rumlag. Zwei schrottreife Autos, ob Farbe oder nicht, konnte ich nicht testen. Alles sehr ungepflegt und sehr heruntergekommen. Zumindest war ja die Ankündigung mit Gummistiefeln und Morast schon sehr realitätsnah. Ein Hund kläfft wie wild auf dem Grundstück. Ich laufe erstmal einige Meter über einen Acker, um überhaupt den Zugang zu der Cabin zu finden. Dann geht's durch eine Pforte, die auch schon die besten Zeiten hinter sich hat. Und da steht tatsächlich so ein Cabin. Ja, das sieht schon aus, also wie ein Holzhaus, das auf einem PKW-Anhänger aufgebaut wurde. Also so circa 2,50 breit, lass es so 3,30 Meter, 3,50 Meter hoch sein und ich schätze mal 6 Meter lang, ohne Deichsel. Der Trailer ist schön mit senkrecht gestapelten Holzscheiten versteckt. Die Außenfassade ist so mit düster gestrichenem Holz verkleidet. Am Pultdach vermisse ich eigentlich eine Regenrinne, sodass ich befürchte, wenn es regnet, dass die ganze Suppe an der Wand herunterläuft. Auf dem Dach sind 3 Photovoltaikplatten verbaut, also wahrscheinlich so 3x200 WP. Also selbst bei voller Leistung kann man damit diese Hütte nicht betreiben, aber vielleicht zur Not das iPhone laden, wenn es denn reicht. Also es macht eher so den Eindruck eines Öko-Placebos für den Großstädter, der von Technik keine Ahnung hat. Und ich habe sogar Glück, dass ich da einen Menschen treffe. Eine Frau ist da gerade dabei, die Hütte zu putzen. Also ich würde mal sagen, Biohof eher weniger, vielleicht so eher so Öko-Kommune. Aber die Dame ist ganz freundlich und ich komme ganz kurz mit ihr ins Gespräch. Ich stelle mich als einer der nächsten Gäste vor und möchte schon mal vorab sehen, wo das hier überhaupt ist. Ganz vorsichtig taste ich mich schon mal mit ein paar Fragen an das Wesentliche heran. Na, die Cabin ist ja so geschätzt 100 Meter vom Hof entfernt. Wie ist denn das hier überhaupt mit der Ver- und Entsorgung? Ja, also Strom haben wir hier schon mal ein Kabel gelegt. Und für den Abwasch gibt es auch einen Wassertank. Und dann ist hier eine Trenntoilette verbaut und die Abwässer, die gehen nach draußen und da ist so eine kleine Abwasserkläranlage. Die haben uns die Initiatoren geliefert und die sagen, hier ist alles zertifiziert. Wie zertifiziert? Ja, das weiß sie auch nicht. Also klar wurde zumindest, dass keine öffentliche Abwasserentsorgung in eine Kläranlage läuft. Aber wenn das nicht vorhanden ist, dann muss der Grundstücksbesitzer zwingend eine Hauskläranlage errichten und die muss von der unteren Wasserbehörde zertifiziert und genehmigt werden. Wir gehen einmal um die Cabin herum und da steht so eine Wanne und da frage ich ja, wo bleibt denn das Abwasser? Ja, das geht in die freie Natur. Da war eigentlich schon klar, das hier ist alles nicht genehmigt und die Abwässer in die Umwelt, das ist schon ein heißes Thema. Also frage ich weiter, ist denn das hier irgendwie offiziell baugenehmigt? Und ich bekam als Antwort, ja, das hat der Initiator geregelt, damit habe ich nichts zu tun. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, weil der Grundstückseigentümer ist verantwortlich und nicht ein wildfremder Initiator. Okay, darauf bin ich jetzt nicht weiter eingegangen. Ich darf dann auch die Cabin von innen einmal betrachten. Also was sofort ins Gesicht fällt, sind diese Platten, die mit Spackschrauben an die Wand geschraubt worden sind. Sehr einfach, eher auf primitiv ausgelegt. Gegenüber von der Küchenzeile ein wirklich sehr, sehr kleiner Holzscheitofen. Lass ihn so 30 cm breit, 50 cm hoch sein. Also vernünftige Holzscheite passen da wohl nicht rein, da muss man so kleine Stäbchen anscheinend dann fertigen, die man da hineinstecken kann. Das Rauchrohr geht senkrecht nach oben und durch die Decke. Das zeigt mir sofort, genehmigt ist das Ding nicht, weil der Schornsteinfeger wird das nicht abnehmen. Wenn der von oben fegt, fällt die Asche in den Kamin hinein, das darf es nicht. Also dieser Holzkamin hat definitiv keine Betriebserlaubnis durch den zuständigen Bezirk Schornsteinfeger. Die Abstände zu brennbaren Teilen, selbst nach vorne, sind gefährlich. Okay, das mag zwar billig verarbeitetes Holz sein, aber es ist Holz und das kann brennen. Und dann wird so eine Cabin gewerblich an Urlauber vermietet? Also jeder professionelle Touristiker sagt, bitte keinen Holzofen für die Urlauber bereitstellen. Wenn die das nicht richtig bedienen können, dann nebeln sie die ganze Bude zu und tagelang ist das Ding nicht mehr benutzbar. Jetzt verstehe ich auch, warum hier dicke Wollsocken und Pyjama und so etwas mitgebracht werden soll. Also dieser mickerige Holzofen, der hält höchstens 1,5 Stunden die Wärme und dann muss er nachbefüllt werden. Das heißt für die Nacht Brandwache, alle 1,5 Stunden aufstehen oder weiter durchfrieren. Langsam wird mir richtig mulmig. Ich schaue mich um, sind denn wenigstens hier die Flucht- und Rettungswege bezeichnet, wenn irgendwie die Hütte abbrennt? Das große Panoramafenster, gut, da kann ich den Köter draußen beobachten, wie er da rumkläfft, aber das Ding ist geschlossen, es lässt sich nicht öffnen. Und nicht einmal die versprochenen Schafe und Pferde sind da zu sehen, sondern nur heruntergekommene Schuppen. Okay, ich schweife schon wieder ab. Zurück zum Thema. Ein vorgeschriebener Fluchtweg von 90 mal 120 Zentimeter existiert hier nicht. Naja, es ist ja auch kein Flucht- und Rettungswegeplan, der eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist, aufgehängt. Wozu auch, wenn es nur eine Eingangstür gibt und man sonst nirgendwo rauskommt? Weiß die arme Öko-Tante tatsächlich, dass sie für alles haftet, was auf ihrem Grundstück hier passiert? Also ich denke, ich habe hier genug gesehen. Wenn das Ding legal als Wohn- oder Ferienhaus genehmigt worden sein soll, dann fresse ich einen Teerbesen und zwar komplett. Ganz vorsichtig frage ich nochmal die putzende Dame, sag mal, was habt ihr denn eigentlich hier für Verträge geschlossen mit dem Initiator? Ja, die haben hier die Cabin hingestellt, aufgestellt und alles übernehmen die. Die haben alles gemacht, ich brauche mich um nichts zu kümmern, ich muss hier nur die Bude sauber halten. Und dann bekomme ich natürlich von den Einnahmen auch etwas ab. Also meine bisherigen baurechtlichen Erfahrungswerte wollte ich mit der Dame jetzt nicht teilen, dass sie als Eigentümerin des Grundstücks hier komplett verantwortlich ist. Ich glaube, die hat gar nicht gewusst, was sie da unterschreibt. Also mir wird ganz mulmig, wenn ich mir überlege, was hier Leute, die anscheinend überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie hier machen und was sie dann auch noch unterschreiben. Und selbst auch noch die komplette Haftung übernehmen. Also wenn ich als Initiator schon solche Verträge vereinbare, dann würde ich zumindest auch überlegen, so alle halbe ein Jahr also das ganz schnell wieder zu wechseln, bevor die Behörden merken, was da abgeht. Und wenn ich mir dann noch überlege, dass davon Dutzende in Deutschland herumstehen, dann ist das Ganze unternehmerisch organisiert. Also ich bin ja nun wirklich kein kriminologisch bewanderter Fachmann, aber als Laie würde ich zumindest mal die vorsichtige Frage stellen wollen, ob es sich hierbei bereits um organisierte Kriminalität handelt. Baurechtlich und gewerberechtlich kann ich zumindest sagen, dass das hier eine ganz, ganz brandheiße Nummer ist und da rede ich nicht allein nur über diesen kleinen, meckerigen Holzofen. Und eingedenk dieses schon sehr, sehr offensichtlichen Desasters frage ich mich natürlich, was dort Urlaubsgäste, Feriengäste davon halten. Und dazu habe ich mir die öffentlich zugänglichen Bewertungen von solchen Gästen einmal angeschaut. Und dazu lass uns einfach mal ein paar anhören. Und die Martha vergibt 4 von 5 Sternen mit dem Kommentar: Wir waren Ende November für ein Wochenende in der Unterkunft. Alles ist super schön und gemütlich eingerichtet. Man fühlt sich direkt wohl. Wir haben am ersten Abend allerdings sehr gefroren, da man die Cabin mit dem Kamin aufheizen muss. Das hat eine gewisse Zeit gedauert. Des Weiteren hatten wir extrem viel Kondenswasser von innen und außen an allen Scheiben. Also liebe Martha, wenn da massenhaft Kondenswasser in der Nähe auch noch Holz ist, dann ist da Schimmelgefahr. Die Kiste ist höchstwahrscheinlich schon schwer kontaminiert, aber das hast du mit 4 Sternen natürlich trotzdem toll bewertet. Und eine Vienna hat dann auch 4 von 5 Sternen gegeben. Wir wollten nach einem anstrengenden Jahr einfach raus, ohne viel Unternehmung, nur Ruhe, Entspannung und die Natur genießen. Perfekt. Die Unterkunft ist mit Liebe nachhaltig und komplett eingerichtet und sehr sauber. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das, meine verehrten Zuhörer, so bewertet, aber wenn ich den Begriff Nachhaltigkeit von jungen Leuten höre, dann habe ich den Eindruck, dass es mehr so als politisch motiviertes Totschlagargument genutzt wird. Ernst nehmen darf man den Begriff Nachhaltigkeit heute wohl gar nicht mehr. Doch hören wir weiter zu. Leider war das Feuerholz trotz Zubuchen einer Extraladung etwas knapp. Die Fensterscheiben waren morgens von innen stark beschlagen und klitschnass, weshalb ich aus dem Bett heraus beide Tage erstmal eine ganze Weile wischen musste, um den wirklich schönen Ausblick genießen zu können. Das hat ein wenig die morgendliche Ruhe unterbrochen. Also liebe Vienna, du solltest bei der nächsten Bewertung vielleicht darüber nachdenken, dass das mit dem Schwitzwasser kein Spaß ist, sondern gefährlich ist, wenn da auch noch Schimmelkontamination aufkommt, weil es keine funktionierende Raumklimatisierung gibt. Und hier noch eine. Lea hat dann auch 4 von 5 Sternen abgegeben und sagt dazu: War echt ein schöner Aufenthalt. Es wird nur in der Nacht ziemlich kalt. Ja, liebe Lea, das ist eben dann reine Natur, ja? Und eine letzte Bewertung von Davina, auch 4 von 5 Sternen. Wir waren im Haus Nummer 9 von 11. Das Haus von innen und die Anlage sind wirklich schön und total ruhig. Leider sind einige der Cabins so ausgerichtet, dass man wirklich von jeder Seite einsehen kann. Zudem bekommt man wirklich wenig Holz und Nachschub lässt sich der Anbieter gut bezahlen. Holz aus dem Supermarkt passt nicht in den kleinen Ofen, wodurch man leider auf den Anbieter angewiesen ist. Also, verehrte Tiny House-Enthusiasten, da seht ihr mal, was heute wirklich möglich ist. Selbst mit einer billigsten Hütte mit primitivster Technik kann man tatsächlich so wohlstandsverwahrloste Großstädter überhaupt noch glücklich machen. Die sehen das alles so als Natur. So ist eben das ländliche Leben. Ja, okay. Aber bei den ganzen Bewertungen ist auch noch aufgefallen, dass die meisten weiblich sind. Also konkretisieren wir die Zielgruppe noch einmal. Junge, weibliche, wohlstandsverwöhnte Gören, die glauben, dass Kühe blaues Fell hätten und die sich vegan ernähren. Sei es wie es ist, wir wollen in jedem Falle so etwas nicht auf dem Markt, auf dem Wettbewerb sitzen lassen, sondern das weiter verfolgen. Und schlussendlich sollte auch darauf hingewiesen werden, dass einschlägige Online-Portale wie Airbnb und Booking.com solche Angebote ganz normal vermarkten, als wäre alles in Ordnung. Und der guten Form halber darf ich auch noch darauf hinweisen, dass diese Podcast-Folge nicht darauf ausgelegt ist, dass alles illegal ist, was sich Cabins nennt. Nein, weiß Gott nicht. Doch ganz offensichtlich scheint es hier einige sehr schwarze Schafe zu geben, die eigentlich, nein, nicht die gesetzlichen Grauzonen ausnutzen, sondern eher die Trägheit von Behörden, die einfach ihren Hintern nicht bewegen. Und dazu werde ich in jedem Falle noch den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband befragen, was die von so einem Wettbewerb halten. Ich werde aber auch genauso die unteren Bauaufsichten befragen, wie die das so aus ihrer Sicht betrachten. Und ich werde natürlich auch hinterfragen, ob so etwas schon unter den Tatbestand der organisierten Wirtschaftskriminalität fällt oder immer noch ehrbares kaufmännisches Handeln darstellt. Und selbstverständlich habe ich im Vorwege bereits die einschlägigen Akteure und Anbieter um ein Interview gebeten und sie haben alle ausnahmslos abgesagt oder sich gar nicht gemeldet. In jedem Falle kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich hier um ein rechtlich hochbrisantes Thema handelt und das werde ich in jedem Falle auch weiter verfolgen. Aber dazu möchte ich euch gerne um eure Mithilfe bitten. Solltet ihr zufällig solche Cabins irgendwo auf der wilden Wiese, am Waldesrand oder auf heruntergekommenen Bauernhöfen finden, dann bitte gebt mir eure Informationen dazu. Vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, mir ein paar Fotos davon zu senden. Bitte zu meiner E-Mail-Adresse redaktion@tiny-house-podcast.de. Eure Fotos werde ich dann gerne auch Architekten, Bauamtsmitarbeitern und Vertretern des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes vorlegen, damit die mir sagen können, was sie davon halten. Und damit ihr persönlich auch immer auf dem Laufenden bleibt, bitte klickt in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Podcast-Folge hochlade. Und das ist ja nun wirklich seit über 4 Jahren regelmäßig der Fall, und zwar alle 2 Wochen, jeden zweiten Montag pünktlich um 8 Uhr. Und bis es wieder soweit ist, verbleibe ich, euer Peter Pedersen.
Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.